Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sozialberatung to go. Sozialrechtsberatung müsste es eigentlich heißen, denn hier geht es um rechtliche Fragen, vielleicht auch um das Thema Rente, Erwerbsminderung, Pflege. Und bei mir zur Seite steht heute unsere Sozialrechtsexpertin Greta Lutterbach. Sie leitet das Sozialrechtsberatungszentrum des SOVD in Köln. Hallo Greta.
Hallo.
Wir reden heute über ein Thema, über das es eigentlich schwierig ist zu reden. Burnout, Depressionen, psychische Erkrankungen, Dinge, die man nicht sofort sieht. Inwiefern hast du auch in der Beratung beim SOVD mit diesen Themen zu tun?
Nahezu täglich haben wir Menschen bei uns, die an psychischen Erkrankungen leiden. Man merkt das immer mehr. Ich glaube, die Gesellschaft ist ein bisschen offener geworden, auch darüber zu sprechen. Früher war das immer so hinter geschlossener Tür nur. Inzwischen kommen die Menschen auch und sprechen wirklich darüber, erzählen ihr Leid und suchen sich auch Hilfe, was wichtig ist, damit man eben auch wieder gesund werden kann.
Mhm. Wie kann es denn dann überhaupt auch weitergehen? Und ist das alles eine Frage des Alters? Zum Beispiel, ob ich jemand bin, der eine Erwerbsminderungsrente kriegen kann, weil er psychisch einfach sehr, sehr krank ist. Ist das eine Frage des Alters?
Tatsächlich nicht. Wir haben Menschen bei uns zwischen, also wirklich Kinder schon und ganz alten Menschen. Bei jedem kann irgendwann eine Depression oder ein Burnout oder irgendeine andere psychische Erkrankung auftreten. Wichtig ist eben, wie gesagt, dass man frühzeitig auch reagiert, damit man möglichst auch noch behandelt werden kann. Wenn sich das über Jahre lang manifestiert hat, hat man natürlich viel weniger Chancen, da schnellstmöglich wieder rauszukommen.
Mhm. So, und jetzt ist das ja ein Schritt zu sagen, ich glaube, ich bin krank, ich gestehe mir das ein, jetzt brauche ich aber auch Hilfe und irgendwer muss vielleicht auch mal eine Therapie bezahlen. Wie läuft das ab?
Das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir kennen das. Es gibt einfach einen Therapeutenmangel in Deutschland. Plätze schwierig. Wenn man bei einem Therapeuten anruft, wird meistens gesagt, entweder Warteliste oder Warteliste ist voll. Wenn ich höre, was die Menschen, die bei mir sind, erzählen, ist es teilweise Warteliste von einem Jahr, wenn überhaupt. Das lässt natürlich wenig Hoffnung aufkommen und im schlimmsten Fall geht es den Menschen dadurch noch schlechter, weil sie einfach die ganze Zeit nur noch mit Absagen konfrontiert werden. Da muss man schauen, wie ist es jetzt gerade tatsächlich? Ist es akut wichtig, dass man direkt in eine Einrichtung zum Beispiel kommt? Es gibt ja immer die Möglichkeit der Akutversorgung in der Notfallaufnahme. Dass man dann einfach in die Klinik erstmal geht. Ist es so, dass man sagt, okay, es ist jetzt noch nicht ganz dramatisch, ich würde mich ganz gern drum kümmern, vielleicht wäre eine medizinische Reha das Richtige, da gibt es ja auch extra psychosomatische Kliniken. Mhm. Oder sucht man sich einen Therapeutenplatz, was natürlich immer mit ein bisschen Aufwand und Eigeninitiative leider verbunden ist, aber auch da gibt es Wege.
Mhm. Aber die Problematik der Therapieplätze, das betrifft dann eher Kassenpatienten, nehme ich an.
Das ist richtig. Für Kassenzulassungen gibt es einfach sehr wenig. Es gibt wenig Plätze. Wenn man privat versichert ist, hat man Glück. Da ist die Auswahl groß. Da bekommt man meistens innerhalb von einer Woche tatsächlich einen Termin. Wenn man gesetzlich versichert ist, wie nun mal die meisten unserer Mitglieder auch, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal hat man den Anspruch auf erste Sitzungen zum Kennenlernen sozusagen. Da wird dann geschaut, ob dringend Hilfe nötig ist oder wie es weitergeht. Bei manch einem Problem hilft es ja allein schon, wenn man 2-3 Mal drüber gesprochen hat und dann geht es einem schon viel besser. Ne? Es kommt ja immer ein bisschen drauf an.
Das war dann aber dann eher eine depressive Verstimmung oder sowas. Ne?
Genau, aber das weiß man ja vorher nicht unbedingt, weil man jetzt nicht Profi in dem Bereich ist. Es geht einem nicht gut, man ist antriebslos, man schafft es nicht zur Arbeit, man braucht erstmal irgendwas. Ist ja vor allem, wenn Schicksalsschläge vielleicht passiert sind, man gerade einen nahen Angehörigen verloren hat, einen Unfall hatte, da hilft das ja einfach schon mal, um gegen ein Trauma auch einfach vorzubeugen. Diese 3 Sitzungen, die man dann da zum Beispiel machen könnte, kann man bieten alle Ärzte an, grundsätzlich, dass man telefonisch sich melden kann und darauf Anspruch hat. Dafür kann man auch die Kassenärztliche Vereinigung anrufen. Das ist ja die 116117. Mhm. Die vermitteln einem dann auch da Termine. Allerdings heißt das nicht, dass man Anspruch auf einen tatsächlichen Therapieplatz anschließend hat. Und darum geht's ja den meisten, dass sie langfristig angebunden werden. Und hier gibt es dann im Zweifelsfall die Möglichkeit, über die Kasse sich das bezahlen zu lassen, bei einem privaten Psychotherapeuten unterzukommen.
Und wenn man, also meine gesetzliche Kasse, ich bin Kassenpatient, würde im Zweifel auch sozusagen privat abrechnen und das übernehmen. Wann ist das der Fall?
Das ist der Fall, wenn man nicht in einem angemessenen Zeitraum einen Therapieplatz bekommen kann, nachweist, dass man sich darum wirklich bemüht hat. Das heißt, wenn man sich darum kümmert, einen Therapieplatz zu bekommen, immer ein Protokoll führen, aufschreiben, bei welchem Arzt hat man wann angerufen oder bei welchem Therapeuten wann angerufen, was war die Antwort, die man bekommen hat, Warteplatz, wenn ja, wie lange muss man ungefähr warten oder wird noch nicht mal mehr aufgenommen. Man sollte da schon eine relativ lange Liste führen. Das ist nämlich nicht so einfach. Wenn man jetzt so ein bisschen mal im Internet recherchiert, liest man immer wieder, wird abgelehnt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mindestens 10 Ärzte angerufen zu haben. Und darüber hinaus einen Arzt zur Seite stehen zu haben, sei es der Hausarzt oder ein Psychiater, je nachdem, wo man da schon untergekommen ist, der einem auch nochmal bescheinigt, dass das notwendig ist, jetzt in kürzester Zeit tatsächlich einen Platz zu bekommen. Wenn man das Ganze dann einreicht, muss die Kasse einem das dann auch bewilligen. Wenn da jetzt nichts gegenspricht und die sagen, naja, aber wir können Ihnen doch jetzt hier bei Ihnen 3 Plätze schon allein in den nächsten 2 Wochen besorgen. Können die in der Regel nicht. Das würde mich sehr überraschen. Aber deswegen muss man dann da so ein bisschen das auch akribisch machen. Und wie gesagt, es wird sehr oft abgelehnt. Deswegen an der Stelle sich bei uns melden, dass wir dann da auch in den Widerspruch und ins Klageverfahren gehen können.
Da wollte ich gerade fragen, hast du da Erfolgserlebnisse, wo du so VD-Mitgliedern helfen konntest, wo das dann doch übernommen wurde, getragen wurde von der Kasse?
Ja, das haben wir immer wieder. Es wird nämlich tatsächlich ständig abgelehnt. Teilweise, wenn man anruft bei der Krankenkasse und fragt, ob das möglich ist, wird gesagt, nein, das geht gar nicht mehr. Es ist einfach eine falsche Beratung, die die Menschen erhalten in einer Situation, in der richtige Beratung und Hilfe einfach absolut notwendig ist. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, wenn man einen ablehnenden Bescheid bekommt, sich direkt zu melden, dass wir drüber gucken und sagen, ja oder nein, muss man da vielleicht nochmal was nachreichen? Hat es gereicht, was man vorher als Vorarbeit hatte oder nicht? Ich weiß, es ist schwierig, das so zu machen, gerade wenn man psychisch nicht gut drauf ist, vielleicht antriebslos ist, unorganisiert gerade, dann auch tatsächlich sich hinzusetzen und die Ärzte durchzutelefonieren oder die Therapeuten, insbesondere, weil die natürlich auch immer komische Sprechzeiten haben, so telefonische Erreichbarkeit dienstags 13 Uhr bis 13.12 Uhr, aber man muss sich das dann einfach mal für 1-2 Wochen vornehmen, vielleicht kann ja auch jemand helfen aus dem näheren Umfeld.
Tja, gibt es denn dann auch Menschen, so VD-Mitglieder, denen es dann auch wieder besser gegangen ist, wo man sagt, das war vielleicht dann doch nicht ganz so schlimm, oder geht das hin bis zur Erwerbsminderungsrente und man ist raus aus dem Beruf?
Das gibt's alles. Also der eine braucht tatsächlich einfach 3-4 Gespräche und dann ist er wieder so weit, dass er wieder arbeiten kann, wieder zurück in seinen Alltag kann. Und Alltag hilft ja tatsächlich sehr vielen Menschen. Anderen Menschen, die kommen da einfach nicht mehr raus. Bei denen ist das dann auch teilweise so stark verwurzelt, dass die einfach wirklich langfristige Therapien brauchen, tiefenpsychologische Therapien brauchen. Wir sind da keine Experten für, aber dass sich das tatsächlich über Jahre hinzieht, insbesondere posttraumatische Belastungsstörung, das ist immer so ein Zeichen, oder Burnout, wie du es jetzt gerade schon gesagt hattest, das kann tatsächlich sein, dass sich das über Jahre zieht. Meistens endet es dann auch tatsächlich in der Erwerbsminderungsrente.
Burnout ja oft auch nach jahrelangen Berufserfahrungen.
Genau.
Wir hatten mal den Fall einer Pflegekraft, die Patienten nicht mehr heben konnte. Die ist dann sozusagen selbst irgendwann Patient gewesen und hatte dann auch noch psychische Verstimmungen. Das ist auch ein Klassiker dann, ne?
Das ist auch ein Klassiker. Also psychische Erkrankungen gibt es natürlich auch einzeln stehend, aber es kommt auch gerne im Zusammenhang mit körperlichen Leiden, dass wenn der Mensch merkt, es funktioniert was nicht mehr oder dauerhafte Schmerzen hat, natürlich schlägt das auf die Psyche. Gerade, ich hatte jetzt auch gerade wieder jemanden bei mir, der schlimmste Krebserkrankung hatte. Ist doch klar, dass das dann auch was mit der Psyche macht, dass man da nicht mehr fröhlich durch die Gegend hüpft.
Ja, die Seele, der Körper, das ist ja alles mehr oder weniger irgendwo eins, hängt alles miteinander zusammen.
Genau, richtig. Man sagt ja auch, wenn der Körper, wenn die Seele eine Pause braucht, dann sagt sie dem Körper Bescheid, damit der auch mal Bescheid sagt, weil man so oft leider nicht auf sich hört. Und das ist dann auch das Ergebnis gern beim Burnout, ne? Es deutet sich die ganze Zeit an, aber man nimmt es nicht wahr oder denkt, ich reiß mich jetzt mal zusammen, das kann ja nicht sein. Und
ich doch letztlich, nicht.
Genau, ich doch nicht. Ich habe doch immer funktioniert. Und irgendwann sagt der Körper dann einfach, nein, es geht nicht mehr. Und man hat dann irgendwelche Beschwerden, Magengeschwür, kann nicht mehr laufen, Schmerzen. Und dann geht man zum Arzt und dann kommt irgendwann raus hinterher, ja, eigentlich ist die Seele das Problem.
Ja, man will funktionieren, man will vielleicht für den Arbeitgeber funktionieren, für den Ehepartner funktionieren, die Kinder sind noch nicht aus dem Gröbsten raus, man muss Geld verdienen, die Miete muss überwiesen werden und dann stellt man plötzlich irgendwie doch fest, bis 63, 65, 67 schaffe ich das nicht mehr. Welche verschiedenen Arten der Rente gibt's denn da und was sind die Kriterien? Das Stichwort Erwerbsminderung ist ja auch schon gefallen.
Genau, das erste ist die Erwerbsminderungsrente, das ist eben auch wirklich für junge Menschen geeignet, das ist altersunabhängig. Das heißt, wenn man nicht mehr in der Lage ist, arbeiten zu gehen aus gesundheitlichen Gründen, wobei man hier immer gucken muss, es geht nicht um den zuletzt ausgeübten Beruf, sondern um den Arbeitsmarkt im Gesamten, dann springt die Erwerbsminderungsrente ein. Die ist in der Regel befristet, gerade bei psychischen Leiden und man bekommt dadurch einfach eine Auszeit, mal den Moment, um durchzuatmen, sich auf sich zu konzentrieren und häufig nach der ersten oder zweiten Bewilligung sind die Menschen dann auch wieder in der Lage, wieder arbeiten zu gehen langsam.
Also bei der Pflegekraft, die nicht mehr kann, geht es nicht darum, dass sie noch als Pflegekraft arbeiten kann, sondern dass sie noch irgendetwas machen kann.
Genau, man nimmt da immer leider den Beruf der Pförtnerin oder des Pförtners an einer Nebenpforte. Das heißt, die Vorstellung geht dahin, es gibt einen Beruf, wo jemand den ganzen Tag in einem Häuschen sitzt, in dem er sich auch bewegen kann, wie er möchte und ungefähr dreimal am Tag auf ein Knöpfchen drückt. Diesen Job gibt es leider natürlich gar nicht. Also bestimmt irgendwo gibt es diesen Job, aber nicht für so viele Menschen, wie tatsächlich ihn benötigen würden. Aber das ist leider der Maßstab, an dem man sich messen muss.
Aber was passiert dann? Wer ist mein Ansprechpartner? Wer sagt mir, Sie haben ja immer noch nicht den Job gefunden? Reden wir da vom Jobcenter oder wer ist da jetzt immer noch Kostenträger? Kümmert sich die Rentenversicherung die ganze Zeit darum?
Nee, die Rentenversicherung ist nicht dafür zuständig, ob es den Job gibt oder nicht. Die sagen nur, sie könnten den noch machen, also viel Erfolg bei der Suche. Letztlich muss man sich dann bei der Agentur für Arbeit melden, wenn man das Arbeitslosengeld 1 aufgebraucht hat, da das ja eine Versicherungsleistung ist, die begrenzt ist, wäre dann das Jobcenter für einen zuständig.
Okay, wie sind denn so insgesamt die Aussichten bei, ich sag mal, dem Klassiker, ob jetzt Dachdecker oder Pflegekraft, jemand, der körperlich gearbeitet hat und möglicherweise auch einen Burnout hat oder depressive Verstimmung oder was Schlimmeres, was psychische Erkrankungen angeht. Also wie sind da die Erfolgsaussichten, dass man sagt, der muss wirklich nicht bis zur Regelrente arbeiten, das kriegen wir hin?
Also diese Kombination, die ist natürlich immer ganz dankbar, sage ich mal, für eine Rente, weil man einfach verschiedene Punkte hat, aus denen man nicht mehr arbeiten kann. Es ist der Körper, der nicht mehr mitmacht, zum Beispiel nicht mehr lange sitzen, stehen, heben. Es ist aber auch die Psyche, die nicht mehr mitmacht. Und dadurch ist es schwer, noch so einen Nebenbereich zu finden, wo man jemanden reindrücken könnte, theoretisch. Anders sieht's aus, wenn man zum Beispiel sagt, jemand hat beide Beine verloren. Das ist natürlich kein Grund, nicht mehr an einem Schreibtisch sitzen zu können, im Rollstuhl oder Arbeit mit dem Kopf zu machen. Das heißt, man muss immer so ein bisschen schauen, wenn das jetzt verschiedene Kombinationen sind, ist es einfacher, da durchzukommen, als wenn es nur eine Sache ist. Wenn man eine Sache hat, muss die sehr, sehr schwerwiegend sein. Aber ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit der frühzeitigen Rente mit Schwerbehinderung. Wenn man tatsächlich krank ist, hat man ja auch einen Anspruch auf einen Grad der Behinderung. Kann man natürlich nicht mit 20 oder 30 in Anspruch nehmen, aber zumindest ein paar Jahre früher, das ist ja auch schon mal manchmal ganz dankbar und sind dann die entscheidenden Monate oder Jahre.
Reden wir nochmal über das Thema Alter, ob man sich noch fit fühlt, alt fühlt. Du sagtest eben Erwerbsminderung, das ist auch was für junge Leute. Es gibt auch natürlich Behinderungsgrade, die man auch, wo man gucken kann, ob es einen höheren Grad gibt, auch mit unserer Hilfe dann. Also inwiefern, welche Fehler kann man denn eigentlich so machen?
Der erste Fehler ist immer, nicht zum Arzt gehen, sich das nicht einzugestehen. Der zweite Fehler ist, nicht zu uns zu kommen und sich mal beraten zu lassen. Also man muss immer schauen, an welchem Stand ist man jetzt gerade. Wenn es darum geht, dass man erstmal überhaupt in die Behandlung kommt, ist das natürlich die oberste Priorität. Wenn man da jetzt schon ganz gut abgesichert ist und weiß, okay, die Therapie läuft jetzt vielleicht auch schon eine Weile, man ist meinetwegen im Krankengeldbezug, weil es einfach nicht geht, dann kann man natürlich auch schon mal weiter gucken. Weil man spricht ja immer davon, dass die Erkrankung dauerhaft sein muss. Dauerhaft ist sie, wenn sie mindestens ein halbes Jahr vorliegt. Und den Zeitraum sollte man sich vielleicht auch einfach erstmal geben, weil man braucht ja einfach ein bisschen, um durchatmen, wieder zurechtkommen und zu schauen, wo stehe ich jetzt gerade. Und dann ist immer die Frage, wie stark ist es ausgeprägt? Bleiben wir jetzt bei dem Thema Depressionen zum Beispiel. Gibt es ja leichte Depressionen, mittelgradige, schwere. Bei schweren Depressionen, Antriebslosigkeit, stehen Menschen teilweise nicht mehr aus dem Bett auf, kümmern sich nicht mehr um den Haushalt, können sich gar nicht mehr selbst versorgen. Da würde ich direkt sagen, Pflegegrad beantragen.
Sagtest du mir im Vorgespräch, dass man das überhaupt machen kann? Das habe ich gar nicht gewusst. Also als junger Mensch, denkt man eigentlich nicht an Pflegegrad, ne?
Nee, Pflegegrad ist im Kopf immer alte Menschen, die bettlägerig sind, nicht mehr richtig laufen können und so weiter, dement vielleicht. Ist aber gar nicht so, sondern man kann auch mit psychischen Leiden Pflegegrad bekommen. Wichtig ist, dass eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Ich hatte eine Person bei mir in der Beratung und die war wirklich ganz stark depressiv, also schwere Episode und ist nicht mehr aus dem Bett aufgestanden. Heißt, sie hat sich auch nicht mehr selber Essen zubereitet, nicht mehr so wirklich getrunken, wenn man es ihr nicht gebracht hat, geschweige denn sich mal unter die Dusche gestellt. Das heißt, die Hilfe, die sie benötigt hat, war jetzt vielleicht nicht, dass man ihr den Rücken wäscht, wie bei jemandem, der körperliche Probleme hat, sondern die Hilfe war, sie überhaupt dazu zu bringen.
Die brauchte irgendwie wieder Lebensmut, ne?
Genau, die brauchte Lebensmut. Das ist dann so die medizinische Geschichte. Andererseits brauchte sie aber auch jemanden, der sie am Leben erstmal hält, weil wenn man nichts isst, wenn man nichts trinkt.
Ja, Akutversorgung sozusagen.
Genau, Akutversorgung. Letztlich gab es den Pflegegrad 3. Das ist wahnsinnig hoch. Also von 3 von 5 ist schon für eine Person, die eigentlich mitten im Leben steht.
Körperlich eigentlich nichts hat.
Genau. Deswegen würde ich immer raten, wenn man psychische Leiden hat und gerade diese Antriebslosigkeit, das ist ja immer so dieser Punkt, wo Menschen einfach wirklich nur noch vor sich hin vegetieren, weil sie es einfach nicht mehr schaffen aufzustehen. Dann gucken, brauche ich da Unterstützung und wenn ja, beantragen. Weil dann kann auch jemand sonst, wenn man keine Familie, keine Freunde hat, die einem helfen können oder man die nicht involvieren kann, kann man sich ja dann auch eine Pflegefirma holen, die einen dann pflegt.
Greta, wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, das wär's für heute. Ich sag Dankeschön und mein Fazit wäre, dass es sich auf jeden Fall lohnt, egal wie schlecht es einem geht, sich auch an uns zu wenden. Vielleicht können auch wir helfen, vermitteln und jetzt sagen wir erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenden Sie sich gerne an den SOVD. Infos auch auf unserer Homepage sovdnrw.de und Ihnen persönlich alles Gute. Dankeschön.
Tschüss. Thank you.